Hallo, guten Abend. Jörg hat mich gebeten, heute Abend das Wort auszulegen. Und das ist ein Vorrecht, das zu tun, und das mache ich auch gerne. Ja, trotzdem möchte ich auch vorher nochmal beten. Jesus, ich bitte einfach, dass du uns heute Abend deine Schrift öffnest, dass du uns führst durch dein Wort. Und ja, wie schon gebetet, mach mich bitte fähig, dein Wort auszulegen, sodass es für uns zur Stärkung dient. Amen. Wir machen heute Abend weiter mit Jakob. Jakob oder Israel, Jakob, der Lügner, der Trickser, man könnte heute sagen, der Stratege, der versucht, alles so zurechtzulegen, aus seiner eigenen Kraft sich ja, Lösungen zu bahnen. Oder Israel, wie was Gott aus ihm macht. Derjenige, der mit Gott kämpft. Gott kämpft für ihn. Und heute wollen wir uns weiter auf den Weg machen mit diesem Jakob. Er wird auch noch Jakob genannt im weiteren Schriftteil. Wir werden noch sehen, was das bedeutet oder warum. Und wir gehen heute mit ihm weiter in Kapitel 33 auf Esau zu. Und das ist eine schwierige Begegnung für den Jakob. Der Esau, sein Bruder, der noch was mit ihm austragen wollte eigentlich, der gesagt hat, als er geflohen ist, ich werde Schlimmes an dir antun, ich werde dich umbringen, der ihn gedroht hat. Und eben mit diesem Esau wird er jetzt begegnen. Und wir sehen, wie eben Gott auch schon diese Begegnung mit Esau auch schon vorbereitet hat. Wenn man zurückblättert, blättert bitte zurück, 1. Mose 27, als er damals ausgezogen ist aus der Flucht, sagt ihm seine Mutter, du sollst eben gehen, bis der Zorn deines Bruders sich von dir abwendet und er vergisst, was er dir angetan hat. Also schon damals, als er losgeht, gibt ihm die Mutter auf den Weg, du sollst so lange bleiben, bis der Zorn sich von deinem Bruder abgewendet hat. Und dann will ich hinsenden und dich von dort holen lassen. Wir lesen später auch noch, Jörg ist das letzte Mal auch darauf eingegangen, derjenige, der ihn holt, das ist nicht irgendein Bote, sondern Gott selbst als Bote sagt ihm, jetzt ist die Zeit zurückzugehen. Wir lesen auch weiter, dann in Kapitel 28, auch der Segen von seinem Vater. Er gibt ihm den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft, mit dir, damit du in das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Also er sagt ihm auch da schon, du wirst das Land in Besitz nehmen. Und er bestätigt es auch nochmal in 28. Das ist diese Engelsleiter, wenn wir das lesen, in 28, Vers 13. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Also Gott spricht hier auch zu dem Jakob ganz deutlich, ich werde dich zurückbringen in das Land. Und die Begegnung mit Esau, die ist ja noch vor dem Einzug in Kanaan. Aber er hat die Zusage von Gott persönlich, ich bringe dich zurück in dieses Land. Das ist eine Zusage, dass ihm praktisch nichts passieren kann auf diesem Weg, selbst wenn er Furcht hat vor diesem Esau. Gott zeigt ihm noch auch, ich bin mit dir, Jakob, auf diesem Weg, wenn du gehst. Hab wirklich keine Furcht, fürchte dich nicht. Das ist auch das, was wir ständig auch von, auch wenn wir von Jesus leben, fürchte dich nicht. Und das ist auch die Zusage, die Gott eben dem Jakob gibt. Wir lesen in 31, Vers 3, 1. Mose 31, und der Herr sprach zu Jakob, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft. Ich werde mit dir sein. Das ist eine nochmalige Bestätigung vor diesem Weg, vor dieser Begegnung mit Esau. Ich werde mit dir sein, du kehrst zurück. Und in 32 sehen wir auch nochmal, 32 Vers 2, und Jakob zog seine Wege, da begegnete ihm Engel Gottes. Und Jakob sagte, als er sie sah, das ist das Heerlager Gottes. Das ist eine Begegnung, die Jakob hier gehabt hat. Wir lesen später von ja, Elisa dann auch davon. Er sieht wirklich das Heerlager Gottes. Er sieht, du bist nicht alleine auf diesem Weg. Ich gehe mit dir, ich kämpfe mit dir. Ich gehe mit dir zurück nach Kanaan. Ich führe dich. Ich führe dich auch durch eben diese Angst, diese Ängste, die er hat vor der Begegnung mit Esau. Aber diese Begegnung mit Esau ist noch wichtig. Und wir werden gleich noch sehen, warum. Aber dieser Jakob ist eben noch immer noch getrieben von Ängsten. Er geht auf diesen Jabok zu. Jörg ist das letzte Mal da sehr deutlich auch drauf eingegangen, auf diese Begegnung mit Gott, die er hatte an diesem Jabok, an dem Fluss. Er schickt vorher, versucht noch alles, nochmal Jakob, der Stratege, die letzte Strategie, die er hat, aus seiner eigenen Kraft. Er teilt seine Familie auf. Vorab schickt er diese ganze Karawane an Geschenken, an Tieren. Und das ist eine richtige Karawane an riesigen Geschenken, was er da vorrückt, um seinen Bruder milde zu stimmen. Dann sortiert er vorab seine ganzen Familie. Die er am wenigsten liebt als erstes, bis dann schließlich am Ende Rahel und Josef laufen. In der Mitte erst seine Mägde und die Kinder von seinen Mägden. Dann kommt Lea und die Kinder von Lea und dann kommt seine geliebte Rahel, die schöne Rahel mit seinem Josef. Ja, und er, was macht er? Er bleibt erstmal zurück. In seiner Angst, in seiner Furcht. Aber dann ist er genau an der Stelle, wo Gott ihn haben wollte und Gott ringt eben mit ihm. Und das dient auch noch dieser Vorbereitung vor der Begegnung mit Esau, der Vorbereitung vor dem Einzug in Kanaan. Dieses Ringen mit Gott, wo er ringt mit Gott. Er ist voller Angst, aber in seiner Angst ringt er mit Gott. Er ringt nicht gegen Gott, er ringt mit Gott. Er lässt ihn nicht los. Und dieses Ringen ist wirklich ja die ganze Nacht hindurch. Also mit seiner ganzen Kraft ringt er mit Gott. Und da, was er da reinlegt, ist nochmal seine ganze fleischliche Angst, die er dann eben reinlegt. Und was wir dann aus der Szene lesen, aus diesem Kampf rauslesen, ist am Ende diese Berührung von Gott, sanfte Berührung oder Schlag lesen wir in einigen, aber es ist, glaube ich, mehr, Jörg hat das so als sanftes Kitzeln oder als sanfte Berührung an der Hüfte, aber selbst dann lässt er nicht los und hängt noch und kämpft noch. Und aus diesem ganzen Kampf geht er raus mit einem körperlichen Schaden, er hinkt, aber er geht da raus als einer, der gewonnen hat. Und das sagt er selber. Und Jakob, Entschuldigung, das ist in 32, Vers 31, und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Moment, das war jetzt. Genau. Ja, er sagt, er hat Gott hier von Angesicht zu Angesicht gesehen an dieser Stelle und ja, seine Seele ist auch da gerettet worden. Und das, warum er gewonnen hat an dieser Stelle, ist dadurch, dass er eigentlich in diesem Kampf, ja, soll man das sagen, sein Fleisch hingegeben hat. Also der Jakob geht eben draus, als Gewonnener in dem Kampf, dadurch, dass er selber kennt, ich kann mit meinem Fleisch das Ganze nicht bewegen. Ich kann das nicht aus meiner eigenen Kraft. Ich kann aus meiner eigenen Kraft nicht in diese Begegnung mit Esau sein. Ich brauche Gott, der eben für mich kämpft. Und so geht er raus aus diesem Kampf praktisch als einer, der etwas dazu gewonnen hat. Als einer, der nicht mehr aus seiner eigenen Kraft kämpft, sondern er geht da raus als ein Mensch, der mit Gott kämpft. Gott kämpft für ihn. Und das ist dann auch seine neue Identität. Er geht dann nicht mehr raus mit seiner Identität als Jakob, der Trickser, der Stratege, der Lügner, sondern er geht damit raus als jemanden, ja, als ein Mensch, der mit Gott kämpft. Gott kämpft für ihn. Ja, und das ist eben das, wo er rausgeht. Und danach lesen wir diese schöne Szene, wo die Sonne aufgeht, so richtig romantisch. Er zieht dann da raus und ja, man stellt sich das so schön vor. Aber mal ganz ehrlich, wenn man rausguckt, er geht jetzt aus dieser Situation raus, aber ist Jakob dadurch jetzt komplett geändert unter Israel? Nein, dieser Kampf, Fleisch gegen den Geist, dieser Jakob gegen Israel, Der ist in ihm noch die ganze Zeit. Und es ist erstaunlich, wenn man nachher liest oder zählt, wie häufig wird der Name Jakob gewählt und wie häufig wird der Name Israel erwähnt. Jakob kommt häufiger vor. Und wenn wir Römer lesen, auch Paulus, es ist da auch dieser Kampf, in den wir uns selber begeben. Jakob wurde in diese Situation geführt, in diesen Kampf. Er brauchte das jetzt, um eine neue Identität zu kriegen, um gestärkt zu werden. Gott hat das lange vorbereitet, diese Begegnung mit Esau. Und er brauchte das. Er musste wissen, Gott kämpft für ihn und Gott gibt ihm auch diese neue Identität. Und das ist seine finale Identität, die er auch haben wird. Ja, aber trotzdem, dieser Kampf, Fleisch gegen Geist, Jakob gegen Israel, das ist ein Kampf, der ihm danach auch noch begleiten wird. Und das ist auch etwas, was wir selber in unserem Leben, egal wie weit wir sind im christlichen, in unserem Glaubensleben, ja, gerade frisch sind, lange im Glauben leben, das wird ein Kampf sein, ein Kampf, der uns ewig bleibt. Paulus redet darüber. Und das ist auch ein Kampf, den wir uns stellen müssen. Tag für Tag. Und Gott bitten müssen um seine Weisheit, dass er uns Kraft gibt, das Richtige zu tun, das Schlechte zu lassen. Und jetzt kommen wir zum Text, wo es weitergeht, der Begegnung mit Esau. 33. Ganz wichtig, auch vorab, sagt mir auf dem Herzen, auf diese Begegnung mit Esau, musste das denn sein? Ich meine, warum, er muss nach Kanaan gehen, aber warum ist jetzt der Esau? Er hätte ihn ja auch holen können, wenn als der Esau tot war. So, geh jetzt nach Kanaan, Problem ist aus dem Weg. Geht nicht. Nee, Gott hat was anderes vor mit ihm. Dieser Weg mit Esau ist auch ein Gang, bevor er nach Kanaan einzieht, muss er erst verändert werden, aber dann muss er auch noch was tun. Und das ist die Vergebung. Er muss sich mit seinem Bruder versöhnen, bevor er, wenn er in Kanaan dann angekommen ist, etwas Wichtiges tut. Wir sehen, er geht nachher nach Kanaan, zieht er an und dann kommt noch der Auftrag von Gott, etwas später, geh nach Bethel und mach dort ein Opfer. Er wird dort ein Opfer für Gott bringen in Bethel. Er wird dort praktisch einen Altar, etwas bauen, etwas machen und dort Gott ein Opfer bringen. Und vorab ist es Gott ganz wichtig, dass er sich mit seinem Bruder versöhnt. Schlag mal bitte auf Matthäus 5,22. Und wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann komm und bring deine Gabe da. Ja, das lesen wir auch. Das ist Matthäus 5, 23. Habt ihr es? Und wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und komm und bring deine Gabe da. Ja, das gilt für uns als Geschwister. Auch wenn wir nachher das Abendmahl nehmen. Ne? Vorher, Vergebung ist echt wichtig. Und dieser Weg, Gott lehrt uns hier schon, der Weg von Jakob, wie er hier auch noch in dieser Stelle genannt wird, in der Kanaan zu dem Opfer hin, das ist ein Weg, wo die Vergebung wichtig ist. Gott räumt den Esau nicht vorher auf dem Weg, er macht keine Umwege, er geht direkt auf Esau zu, er muss direkt auf Esau zugehen, in diesen Weg durch die Versöhnung. Und lass uns jetzt den Jakob begleiten. Und Jakob erhob seine Augen und siehe, Esau kam und mit ihm 400 Mann. Also da kommen wirklich diese 400 Mann von Esau auf ihn zu, diese ganzen Soldaten. Und was macht jetzt der Jakob, der hinkende Jakob an dieser Stelle? Das, was er ganz hastig macht und es ihm anscheinend immer noch sehr wichtig ist, da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde und ihre Kinder vorne an und Lea und ihre Kinder dahinter und Rahel und Josef zuletzt. Ja, wunderbar. Aber wir lesen ja noch weiter. Er selbst aber ging vor ihnen her. Und das ist schon mal eine Veränderung, die sehen wir jetzt in dem Leben von Jakob. Und das ist schon mal eine enorme Veränderung. Vorher ist er noch der Jakob, der trickst und alles macht. Oh, danke. Und jetzt ist er der Jakob, der hinkend vorangeht. Ne? Allein optisch ist das schon eine Veränderung. Aber eins ist ihm noch wichtig an dieser Stelle, und da sieht man auch, Jakob, was ist denn da mit dir los? Er sortiert seine Liebsten noch nach der Rangfolge, ne? Und am Ende, da kommt seine Liebste Rahel mit dem Josef, damit, falls irgendwas schief geht, dann soll es doch erst die anderen erwischen. Also irgendwie ist da immer noch eine Rangordnung da drin in seinem Denken. Und Gott macht das nicht. Gott liebt alle seine Kinder gleich. Ne? Und da gibt es keinen vorne und hinten, da sitzen wir alle in der ersten Reihe. Und ja, aber er macht dann noch den Unterschied. Und wir sehen hier schon, da deutet sich schon ein Konflikt an, später auch. Wir lesen nachher von der ganzen Josefsgeschichte und wie sie angefangen hat. Und das ist, wenn man das hier schon liest, wie sollen sich seine Brüder fühlen, wenn, ne, hier schon die liebste Frau mit dem Kind eben als letztes geht und die anderen vorweggehen als Kanonenfutter. Und ja, also da sieht man, Jakob, wo ist deine Weisheit? Ringen um Weisheit in allen, im Kleinen, ne, ist wichtig. Und dieses hektische Aufstellen, bringt das Segen? Ich weiß es nicht. Wir lesen weiter. Er warf sich 7-mal zur Erde nieder, bis er nahe an seinem Bruder herangekommen war. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, warum wirft er sich zur Erde nieder? Und das könnte zwei Aspekte haben. Der eine Aspekt ist natürlich, wenn man sich 7-mal damals vor einem niedergeworfen hat, das war die Geste, wie man Könige, ne, begrüßt hat. Also er bezeichnet ihn ja, wir lesen später auch noch, ihn sehr als Herr. Also es ist dann schon, kann man sagen, des Respekts, allerdings ist es auch eine vorsichtig, kann man sagen, der Angst. Ne? Er wirft sich da vor seinem Bruder nieder, er wirft sich da rein. Auf der anderen Seite ist es natürlich er derjenige auch, der ja auch an diesem ganzen Schlamassel, an diesem Zwist mit seinem Bruder nicht ganz unschuldig war. Ich meine, das ging davon hervor, dass er seinem Bruder den Segen abgeluchst hat. Nicht das Erstgeburtsrecht, das war vorher, aber der Segen vor allen Dingen. Da kam ja auch dieser ganze Zwist. Deswegen musste er fliehen, ne, wegen seinem Betrug an dem Segen. Und er wusste, dieser Konflikt mit seinem Bruder ist da und ich bin nicht unschuldig daran. Ich bin der Täter, mein Bruder in dem Fall das Opfer. Also ich muss da hingehen und Versöhnung. Er muss was tun für die Versöhnung. Er muss sich mit seinem Bruder da versöhnen. Er muss diesen Schritt auch tun. Und deswegen wirft er sich auch nieder. Ist auch eine Geste, wenn man sich bei jemandem, wie macht man das zu Hause? Ich meine, dann, wenn man nicht, ich stehe mal auf, wenn ich das jetzt mit meinen Kindern mache, die streiten sich, und ich sage dann, entschuldige dich mal bei deinem Bruder oder bei deiner Schwester. Geh mal hin und entschuldige dich, ne? Dann gehen die Kinder manchmal so hin, gucken von oben runter und sagen, Entschuldigung. Und wir sagen dann, nee, das ist ja keine richtige Entschuldigung. So entschuldigt man sich nicht, ne, wenn man sich da so hinstellt und runterguckt. Nee, derjenige, wenn man sich entschuldigt, manche, ne, kann man auch einen Knicks machen, müssen sie jetzt nicht machen, aber man muss schon mit einer Geste hingehen, dass es einem wirklich leid tut. Und derjenige, der sich dann entschuldigen möchte, der bückt sich dann. Und die größte Geste, die er eben machen konnte, war, dass er sich eben vor seinem Bruder hingeht und sich vor ihm niederwirft. Und so sehe ich das. Also man kann jetzt nicht nur, man könnte das auslegen, ist es Angst, ist es, was ist das denn? Aber es ist auch, er sehnt sich nach Versöhnung und er geht dahin. Und das, was dann passiert mit seinem Bruder, Esau aber lief ihm entgegen, umarmte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten sehr. Und das ist doch schön. Das hat der Jakob doch gar nicht in dieser Situation erwartet, dass sein Bruder da so hinläuft. Und diese Situation mit diesen beiden Brüdern, das ist so schön. Das ist, was man sich als Papa wünscht mit seinen Kindern. In dieser Situation, da gibt es nur die beiden Brüder. Wir lesen es gleich noch. Das sind ja nicht nur Brüder, das sind ja auch Herrscher von Familiensippen, die Oberhäupter. Aber in dieser Situation ist es kein Konflikt zwischen dem einen Stamm und dem anderen, sondern es sind zwei Brüder, zwei Menschen, die sich nahe sind und die sich umarmen und die sich versöhnen. Das ist etwas ganz Persönliches. Und das ist schön, wenn man eben alle Stände fallen lässt als Brüder und sich einfach umarmt und versöhnt. Und das ist wirklich eine Versöhnung, die sehr, sehr schön ist. Das erinnert einen schon fast an den, naja, es ist jetzt eine andere, an den verlorenen Sohn, habe ich so gedacht, wo der Sohn auf den Papa und diese Versöhnung. Und hier ist es auch, diese Versöhnung zwischen diesen beiden Brüdern, dieses Herzlichkeit und dieses Austauschen. Und das ist auch so schön. Das wünsche ich mir auch. Ich bin total norddeutsch, wenn mich jemand zu sehr drückt, dann versuche ich eher auszuweichen, aber trotzdem ist es eine schöne Sache, sich so herzlich zu umarmen in dieser Situation, wo es nur diese beiden Brüder gibt und nichts anderes, keine Stämme. Das sieht man auch im nächsten Satz. Und er erhob seine Augen und sah die Frauen und die Kinder. Also erst jetzt erhebt Esau seine Augen und sieht, da ist ja noch mehr drumherum. Da ist nicht nur mein Bruder. Jetzt, wieso aus, ne? Im Kino würde man das so auf diese beiden ausblenden und jetzt wieder kommt das Große. Jetzt erblickt er die und fragt dann, wer sind diese bei dir? Er sagte, die Kinder, die Gott deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Ne? Also sieht man schon, er versucht, es ist diese Geste der Unterordnung, deinem Knecht aus Gnaden geschenkt hat. Da traten die Mägde heran, sie und ihre Kinder, und verneigten sich. Und auch Lea trat darin und ihre Kinder, und sie verneigten sich. Und danach traten Josef und Rahel daran und verneigten sich, also genauso wie sie eingezogen sind. Und er sagte, was willst du mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin? Und Lager ist jetzt diese Geschenkekarawane. Das waren, zur Erinnerung, 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder, 30 säugende Kamele mit ihren Fohlen, 40 Kühe und 10 Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Habe ich irgendein Tier vergessen? Nee, hoffentlich nicht. Also das war auf jeden Fall eine ganze Anzahl von Sachen, die da eben als Geschenk mitgebracht wurden. Ja, und Esau wundert sich ein bisschen. Was willst du denn mit diesem ganzen Lager, dem ich begegnet bin? Er sagte, um Gunst zu finden in den Augen meines Herrn. Da sagte Esau, ich habe genug, mein Bruder. Es sei dein, was du hast. Ja, und jetzt begegnet man sich auch, das ist auch eine Geste der Versöhnung. Das ist schön, mit Kindern kann man das so nachvollziehen. Wenn bei uns ein Kind dem anderen, dann ist meistens erst dieses Entschuldigen dran, hoffentlich nicht von oben, sondern von unten. Wenn sie das dann gelernt haben, dann, ja, also man würde sagen Reparationen. Ne? Also denn der eine Kind hat dem anderen was Böses getan und dann, damit du es wieder gut hast. Unsere Kinder malen sich dann meistens Bilder. Ich habe dir hier so ein Bild gemalt, damit du mir nicht böse bist, nimm das mal an. Ne? Oder Männer bringen Blumensträuße vorbei oder was weiß ich, Pralinen oder sonst was. Also es ist so eine Art der Reparationen. Ne? Also es ist mir wichtig, damit man eben diese Vergebung fest auch macht. Ne? Und das ist dem Jakob in dieser Situation sehr, sehr wichtig mit seinem Bruder, dass er ihm dieses Geschenk dann auch überreicht und sein Bruder das nicht annimmt, sondern es bitteschön nicht ablehnt, sondern auch annimmt. Ne? Und das muss man ein bisschen verstehen. Also ich kenne das auch, wenn wir bei meiner Familie von meiner Frau sind und ich sage, es ist immer so ein Spiel mit dem Essen. Möchtest du noch was essen? Nein, ich bin satt. Möchtest du noch was essen? Nein, ich bin satt. Ach, nimm noch was und dann buff. Ne? Und so ist es auch mit diesen, also diese Geste der Vergebung zieht sich eben durch hier durch. Es ist, die Vergebung soll auch wirklich festgemacht werden. Und das ist ihm wichtig. Ich habe genug, mein Bruder, es sei denn, es sei dein, was du hast. Jakob aber sagte, nicht doch. Wenn ich überhaupt Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann nimm mein Geschenk aus meiner Hand. Denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Und du hast Gefallen an mir gehabt. Nimm doch mein Geschenk, das dir überbracht worden ist. Denn Gott hat es mir aus Gnaden geschenkt. Und ich habe alles. Und als er in ihm drang, da nahm er es. Also er drängt ihn richtig dazu, das Geschenk zu nehmen, damit diese Vergebung dann auch formal, dann also für ihn, das ist ihm wichtig. Aber eine Sache fällt mir hier besonders auf an dieser Stelle. Er sagt, denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Und du hast Gefallen an mir gehabt. Wie schön ist das denn? Er sieht, dass er Gnade gefunden hat. Und in dieser Gnade, in dieser Vergebung, in dieser Freude mit seinem Bruder, in dieser Umarmung, in dem ich will gar nichts haben, ne? Ich will gar nichts haben, sagt sein Bruder. Da sagt er, da habe ich das Angesicht Gottes gesehen. Und das ist, er sagt davor, was ich zu Beginn gesagt habe, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und hier sagt er, denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht und du hast Gefallen an mir gehabt, also in dieser Vergebung. Er sieht zweimal, wie er sagt, Gottes Angesicht. Das einmal ist in diesem Ringen, in der Errettung seiner Seele, wie er sagt, im Sieg des Geistlichen über das Fleisch, was er erlebt hat, am Jabok. Und hier sieht man, ja, in der Gnade sieht er noch das Angesicht Gottes. Und das ist schön, ne? Wie können wir Gott erleben? Wie können wir Gottes Angesicht in unserem Leben sehen? In der Errettung unserer Seele, in der Vergebung und in der Gnade. Und das ist das, was Jakob hier erlebt. Wunderschön. Ja, und von dieser Situation ist der Esau auch angerührt. Und Jakob kennt den Esau. Also ich kenne es auch von meinen Kindern, von mir selbst, von anderen, von mir vielleicht weniger, auch von anderen, wenn man so sehr emotional ist. Und der Esau war halt ein sehr emotionaler Mensch. Ich meine, er hat wegen dem Hunger sein Erstgeburtsrecht, also wegen der Emotion, ich habe Hunger, verkaufe ich mein Erstgeburtsrecht. Also er weiß, der ist halt, seine Emotionen können himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt sein. Ne? Und jetzt erlebt dieser Esau auch diesen wunderschönen Moment mit seinem Bruder. Und er sagt, lass uns aufbrechen und weiterziehen. Und ich will vor dir herziehen. Also er will diesen Moment nicht enden lassen. Er will mit ihm weitergehen. Aber nur wenn diese Geste der Versöhnung jetzt erfolgt ist, heißt es nicht, dass man jetzt nur noch zusammenbleiben muss, sondern man kann wieder getrennte Wege gehen. Man muss auch den anderen gehen lassen wollen, wenn man mag. Und das ist jetzt auch, was es hier durchgeht. Ne? Und was aber auch der Esau dann akzeptiert, obwohl der Jakob sich da auch gleich, wir werden lesen, ein bisschen schlitzohrig wieder anstellt. Und Esau sagte, lass uns aufbrechen und weiterziehen, und ich will vor dir herziehen. Er aber sagte zu ihm, mein Herr weiß, dass die Kinder zart sind und dass säugende Schafe und Kühe bei mir sind. Wenn man sie nur einen Tag zu schnell triebe, so würde die ganze Herde sterben. Mein Herr ziehe doch vor seinem Knecht hin. Ich aber will einziehen und nach meiner Gemächlichkeit, nach dem Schritt des Viehs, das vor mir ist, und nach dem Schritt der Kinder, bis ich zu meinem Herrn nach Seir komme. Also man merkt, er will gar nicht mit dem Esau zusammenziehen und der zusammengehen. Und er sagt, ach, du bist viel zu schnell mit deinen ganzen Soldaten, geh du mal vor. Ich würde dir eh nur mit meinem Tempo auf den Nerven gehen, geh du mal vor. Und er sagt auch, wenn du dann vorgehst, dann lass uns doch bitte treffen in Seir. Und wir lesen nachher, der Jakob geht gar nicht nach Seir. Also dieses Seir, wo er ihn hinschickt, da wird er ihn nicht mehr sehen. Also da kommt ein bisschen wieder der Jakob durch. Also ja, also weil er keinen, aber sein Bruder nimmt das an. Da sagte Esau, ich will doch von dem Volk, das bei mir ist, einige bei dir zurücklassen. Er aber sagte, wozu das? Möge ich nur Gunst finden in den Augen meines Herrn, so kehrte Esau in diesem Tag auf seinen Weg nach Seir zurück. Also, noch nicht mal begleiten möchte er sich von der Eskorte, sondern Versöhnung ist da, es ist gut, aber jetzt trennen sich auch die Wege. Und das ist auch gut, weil das eine ist das Volk Gottes, das, was Gott ein Volk rausmachen möchte, das Volk Israel, das andere ist das Volk von Esau, der Edomiter, genau. Und ja, und deswegen ist es auch gut, dass sie an dieser Stelle getrennte Wege gehen. Und Gott führt das so in dieser Situation, in diesem Weg, den er mit Jakob geht. Ja, und nun könnte man sagen, okay, Jakob, jetzt mit Volldampf voran. Du hast so was Tolles erlebt, Jakob. Du hast diese Begegnung am Jabbok erlebt. Bist auf deinen Bruder Esau zugegangen. Du hast diese tolle Situation erlebt, wo du mit deinem Bruder diese Versöhnung erlebt hast. Wunderbar, jetzt geh voran, wie ein echter Streiter Gottes. Na, wir können lesen in Timotheus. Genau. Bei mir steht sogar drin über das Kapitel Das Wesen eines Streiters Christi. Timotheus 2, Vers 4, kennt ihr alle. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihm angeworben hat. Also, Streiter Christi, er verwickelt sich nicht in die täglichen Angelegenheiten, er geht zielstrebig voran. Da ist mein Ziel, da sollst du hin. Wo sollte er hingehen? Er sollte nach Kanaan hingehen. Nein, genauer, er sollte eigentlich dahin gehen, wo er die Engelsleiter gesehen hat. In Bethel sollte er hingehen. Genau nach Bethel sollte er hingehen. Nicht irgendwo nach Kanaan, sondern nach Bethel sollte er hingehen. Und wir lesen auch gleich, hoffentlich komme ich noch dazu nachher, dass es eben Ja, da wurde er lasch. Und wir sehen jetzt schon, das fängt schon an, dass er lasch wird, dass er eben nicht zielstrebig geht. Und Jakob brach auf nach Sukkot und baute sich ein Haus und sein Vieh machte er Hütten. Darum gab er dem Ort den Namen Sukkot. Ja, also Sukkot heißt Hütte. Ja. Entschuldigung, Timotheus war das 2, Vers 4. Achso, Entschuldigung, 2. Timotheus. Tut mir leid. Also er bricht auf, er brach auf nach Sukkot und baute sich dort ein Haus. Man nimmt an, was meint er, wie lange war er in Sukkot? 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre? Naja, man nimmt an, hier gibt es einige Ausleger, die sagen, das waren ja ungefähr 10 Jahre. Na, also er hatte den Auftrag, geh nach Kanaan. Na, und jetzt, nachdem er diese tollen Dinge erlebt hat, wird er lau. Also er verliert irgendwie das Ziel aus den Augen und wird mal sesshaft. Er ist noch nicht mal in Kanaan. Er ist davor und baut diese Hütten und ist da 10 Jahre. Ne? Und ehrlich, man kennt das. Ich kannte das auch aus meinem Leben ein Stück. Ne? Also man erlebt tolle Dinge in der Bekehrung, man erlebt Dinge danach. Gott hilft einen aus großer Not raus. Er besiegt Riesen in dem Leben. Und danach geht man dann gleich so zügig voran. Jetzt aber. Nee, und das ist nicht gut. Er verliert hier das Ziel aus den Augen. Ja. Und das ist für uns wichtig, dass wir uns immer fragen, was ist unser Ziel? Wo möchte mich Gott haben? Was ist mein Ziel auf dem Weg mit ihm? Ja. Und Jakob hatte hier ein klares Ziel. Und er baut Hütten. Ja, was haben seine Kinder gesagt? Papa, wir wollen doch nach Kanaan. Wir bauen eine Hütte. Wie lange wollen wir die Hütte bauen? Oh, noch eine Hütte. Bauen wir, vielleicht bleiben wir hier noch ein Jahr und noch ein Jahr. Und noch. Am Ende waren es 10 Jahre. Wir wissen auch nicht, was da passiert ist. Wir lesen nicht viel, dass so irgendwas Geistliches passiert ist oder irgendwas. Es ist da einfach 10 Jahre. Und dann zieht er weiter. Und Jakob kam wohlbehalten zur Stadt Sichem, die im Land Kanaan ist. Und als er aus Padam Aram kam und lagerte sich vor der Stadt. Und er kaufte das Feldstück, wo er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hamors, des Vaters Sichems, für 100 Kesita, und errichtete dort einen Altar auf und nannte ihn Gott, der Gott Israels. Jetzt kommt er in Kanaan an. Und das Schöne ist, er baut erstmal einen Altar. Das ist so gut. Aber wo sollte er den Altar aufbauen? Wo sollte er hingehen? Nach Sichem? Nein, er sollte nach Bethel gehen. Das hat er, hier sollst du wieder herkommen, hat Gott ihm gesagt. Das ist dein Weg. Ja, er fragt auch nicht, was soll ich hier jetzt in Sichem machen, sondern er kauft einfach ein Stück Land, ne, fragt nicht, und auch da wird er wieder passiv. Ne, er ringt nicht mit Gott. Er fragt nicht, er ringt nicht um Weisheit. Er geht da nicht hin, was ist gut, was ist schlecht, wo soll ich hin, wo möchtest du mich haben, was ist dran, was muss ich hier heute tun? Nee, er kauft ein Stück Land in Sichem und wird dort sesshaft. Ja? Und das ist nicht der Ort, wo Gott ihn haben möchte. Und das lesen wir relativ deutlich in dem nachfolgenden Kapitel in 34. Ich möchte heute nur ein bisschen noch kurz auf dieses 34 eingehen, weil da ist ein Thema am Anfang, das liegt mir noch sehr, sehr auf dem Herzen. Und ja, also wir lesen diese ganze furchtbare Geschichte in 34, was da kommt in 34, da ist wirklich nichts Gutes in 34 in dem Kapitel. Wir lesen in dem Kapitel 34 gleich über Vergewaltigung, wir lesen über Mord, wir lesen über Totschlag, wir lesen über Religiosität, wir lesen über Formen der Bereicherung, ne, wo Völker sich vermischen wollen und nur wegen Bereicherung willen. Und das ist ein furchtbares Kapitel. Und die Bibel legt das hier so schonungslos offen. Auch in dem Leben von Jakob legt sie das so schonungslos offen. Und das ist gut, daran sehen wir auch. Die Bibel ist halt ein Buch, was wirklich ins Leben spricht. Da wird nicht nur schöne Sachen, das spricht genau aus dem Leben in das Leben für uns. Damit wir sehen, wie Jakob, damit wir nicht bequem werden in den Zeiten, wo wir bequem werden. Damit wir sehen, wie wichtig anfangs auch das Thema der Vergebung ist. Das Kämpfen, das Ringen mit Gott, wie wichtig das ist. Und das legt die Bibel offen. Und sie zeigt uns aber auch, zu was das führen kann, wenn wir eben bestimmte Dinge nicht tun oder zu lasch werden, wie Jakob in dieser Situation. Und die Katastrophe deutet sich hier an. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sah Sichem sie, der Sohn des Hevitas, Hamors, der Fürst des Landes, und er nahm sie und legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zu dem Herzen des Mädchens. Und Sichem sagte zu seinem Vater Hamor, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Jakob hatte gehört, dass seine Tochter Dina entehrt hatte. Seine Söhne waren aber mit seinem Vieh auf dem Feld, so schwieg Jakob, bis sie kam. Ja. Hier sehen wir nochmal die ganze Passivität von Jakob. Und mir als Familienvater, als Papa, spricht das ins Herzen rein, weil es ist für mich eine Warnung. Ja, für jeden Vater, für jeden in der Gemeinde. Wir sind auch, ja, nicht nur die wir Kinder haben, auch wir alle passen aufeinander auf. Wir alle passen auch auf die Kinder, auf die Gemeinde auf. Wir passen auf uns miteinander auf. Und die Passivität hier richtet großen, großen Schaden an. Ja. Wir lesen nicht, wenn man Sprüche sieht, wie wichtig das ist. Wir gehen über die Sprüche aus, dass wir als Eltern unsere Kindern etwas lehren, beibringen. Ne? Wie wichtig ist es, dass wir sie vor den Gefahren dieser Welt warnen. Ne? Das ist total wichtig. Und in Sprüche, ja, es wird mehrfach in Sprüche. Sprüche ist ein Buch, wo Erziehung so ein zentrales Thema ist. Und es ist gut, dass wir das an den Sonntagen durchgehen. Ne? Und das ist wichtig. Das ermahnt uns, unsere Kinder, die Eltern, ihre Kinder zu ermahnen. Aber wir als Gemeinde werden auch ermahnt, ne? Auch die Jüngeren zu führen auf ihren Weg. Schlagt mal, muss ich gucken, wo die Stelle ist, bitte auf Titus. Titus 2,2. Und dann lesen wir ab Kapitel 2. Titus, Kapitel 2. Das ist hinten, das ist ein kleiner Brief. Wenn ihr noch einen Finger drin habt bei Timotheus, hinter Timotheus. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt. Also Paulus schreit an Titus. Dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ja, so ein Vorbild sollen die älteren Männer sein. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung, dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielen Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ja, das ist eine Anweisung für uns, auch gerade für ja, die Frauen, den jüngeren Frauen, den älteren Frauen, den jüngeren Frauen gegenüber. Und das ist wichtig. Ja. Und Gott macht das nicht, um uns zu knechten, sondern er zeigt uns mit Dina, in was für Gefahren wir uns begeben, wenn wir das nicht tun. Besonnen, keusch, häuslichen Arbeiten. Die Dina sollte gar nicht ausgehen, wie sie das gemacht hat. Die sollte, das war ein Teenager-Mädchen, 14, 15 Jahre, also hier gerade von den Vorteens, Anfang Teens, ja, ging raus, die Töchter des Landes zu sehen. Wissen wir nicht, Neugier, was Flirt, was sie da gemacht hat, aber sie ging nicht irgendwo hin, sondern sie ging so hin, dass er sich um sie gesehen hat. Und sie ging auch alleine. Und das war damals zu der Zeit, war das unüblich, dass Frauen, junge Frauen alleine durchgehen. Das ist heute noch in einigen Kulturen unüblich. Und sie ging auch raus, sage ich mal, ein Stückchen ungeschützt. Wir lesen nicht, dass sie von ihrem Vater unterwiesen wurde, von ihrer Mutter unterwiesen wurde. Ihre Brüder lesen wir noch nicht mal, die sonst so starken Brüder, dass sie einer da begleitet hätte oder abgehalten hat. Nee, lesen wir nicht an dieser Stelle. Und auch mit dem anderen, es ist für mich als Vater ein dringender Aufruf der Warnung, eben nicht in so eine Passivität reinzukommen. Ich möchte das jetzt gar nicht hier an dieser Stelle heute nicht, vielleicht beim nächsten Mal auf die Diener auslegen, sondern mehr auf den Jakob dann zu beziehen. Und zu sehen den Weg, den Gott eben mit ihm gegangen ist, über diese Reise, die wir heute gemacht haben. Angefangen von dem Jabok, mit dem Ringen mit Gott, mit der Errettung seiner Seele, mit der Versöhnung, die er danach erlebt hat. Dieses Hoch. Und was passiert danach? Passivität. Er geht da rein. Nicht zielstrebig. Und wir sehen dieses Ringen im Leben von Jakob. Und das ist schön, aber wir sehen auch, Jakob ist einer, Gott sagt für ihn, ich kämpfe für ihn. Er kämpft. Ne? Er kämpft mit Gott. Er beharrt auf Gott. Jakob heißt auch, er beharrt auf Gott. Das ganze Leben lang waren Ringen von Jakob mit Gott um Segen. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Und das ist schön, ne? Und das sieht man auch. Jakob ist auch einer, ja, Gott liebt ihn, Gott liebt diese Art. Es ist ein Glaubensheld. Und das ist schön. Und Gott schenkt uns eben auch diese Gnade, diese Vergebung. Und jetzt auch, wenn wir dieses Mahl nehmen, in dieser Geschichte stecken zwei Sachen drin, auch für das Mahl. Das eine ist Vergebung. Ne? Vater unser. Auch Vergebung ist ein zentrales Thema. Und auch wenn wir das Mahl geben, auch vorher überlegen, muss ich irgendjemand etwas vergeben, damit wir dieses Mahl ernsthaft und aufrichtig zu uns nehmen können. In Korinther wird uns auch davor, ja, wir sollen dieses Mahl aufrichtig ernst zu nehmen. Ne? Wir sollen es nicht leicht nehmen, dieses Abendmahl, was wir zu uns nehmen, sondern gucken, ist da was zu vergeben mit seinem Bruder, meinem Bruder, meiner Schwester. Und wir sollen dieses Mahl auch in den richtigen Bewusstsein nehmen. Jakob mit seinem Ring. Wenn wir das Mahl nehmen, das Abendmahl, sollen wir das so nehmen, dass wir selber auch erkennen, wir sind nicht besser als Jakob, wir kämpfen in unserem Leben. Also wir haben diesen gleichen Kampf, den er hat, das ist der Kampf, den Paulus hat, das ist der Kampf in unserem Leben, aber Jesus ist davor für uns gestorben, dass wir errettet sind, dass wir ja aus unserem Glauben eben errettet sind, aus unserer eigenen Kraft, wie Jakob das machte, konnte er das nicht, aber Gott kämpft für uns, wie Israel, Gott kämpft für uns und daran können wir uns ja erinnern, wenn wir dieses Mal gleich zu uns nehmen. Dass wir ja, gestärkt aus dem Mahl herausgehen. Und ja, wie Jakob dann auch einen neuen Kampf anziehen können. Wie Israel. Ich möchte noch kurz beten. Ja, Jesus, wir danken dir, dass es nicht an unserer eigenen Kraft liegt, sondern du kämpfst für uns. Nicht wir sind stark, sondern du bist stark in uns. Wir bringen dir alle unsere Kämpfe, an unser Versagen und danken dir, ja, dass wir das ehrlich vor dir bringen können. Dass du diese ganzen Lasten von uns nehmen möchtest. Und dass die Siege, die wir im Leben erringen, die Siege sind, ja, die nicht aus unserer Kraft entstehen, sondern aus dir heraus. Ja, weil du uns gnädig bist, weil du mit uns kämpfst. Wir bitten dich, dass wenn wir das Mahl zu uns nehmen, dass du uns erinnerst, was du für uns getan hast. Und wir bitten dich, dass wir dieses Mal ja, ernst zu uns nehmen, mit vollem Bewusstsein, was es dich gekostet hat. Amen.